Sneakpot hat sich in die Arktis zurückgezogen und spielt dort mit den Polarbären. Mit mir hier unsere Chefbärin. Das ist Claudia Nördinger.
Hallo. Und auch ein Bär wahrscheinlich ist Stefan Gies.
Klang das gefährlich oder eher geht so?
Sehr, aber es ist auch nicht so ein gefährlicher Bär, um den es geht.
Ach so. Okay, wir haben noch gar nicht gesagt, um welchen Film es geht. Es geht um Infinitely Polar Bear.
Genau,
Claudia,
richtig.
Claudia, worum ging's?
Ja, also der Film ist 2014 auf dem Sundance Film Festival erstmals gezeigt worden und 2015, glaube ich, dann noch so sehr limited release in die Kinos gekommen. Also ganz aktuell sind wir auch mal wieder nicht. Es handelt sich um einen Independent-Film von einer Dame namens Maya Forbes, die den geschrieben hat und auch Regie geführt. Und der Film ist wohl in nicht unwesentlichen Anteilen autobiografisch. Es geht um eine Familie. Der Vater wird gespielt von Mark Ruffalo, die Mutter wird gespielt von Zoe Saldana und zwei Töchter. Wobei die ältere der beiden Töchter interessanterweise von der wird von der Tochter der Regisseurin gespielt.
Oh.
Also das ist ein Familienprojekt.
Ja.
Ja, und prinzipiell ist es so, dass diese ganze Familiensituation dadurch dominiert wird, dass der Vater eine bipolare Störung hat. Also manisch-depressiv könnte man auch sagen. Und gleich am Anfang gibt es da eine schlimme Krise, die erstmal dazu führt, dass die Mutter im Prinzip das Gefühl hat, sie muss ihre Töchter vor dem Vater schützen und retten und er in der geschlossenen Anstalt ist. Und dann geht es darum, wie, als er wieder draußen ist, die Familie dann ja wieder zusammenkommt. Das hat auch viel damit zu tun, dass die Mutter dann versucht, doch noch ihre Ausbildung nachzuholen und nochmal an die Uni zu gehen und dann auch nicht so präsent sein kann und dadurch eben der Vater eine Menge Verantwortung bekommt für seine Töchter, was man ihm jetzt vielleicht erstmal nicht so zutrauen würde oder sowas.
Ja.
Und da wird dann zwar gesagt, das ist gut für ihn, Verantwortung zu haben, aber gleichzeitig ist ganz klar, dass das für ihn unendlich schwierig ist, in so einer Situation zu sein, wo es darauf ankommt, dass er funktioniert im Prinzip.
Mhm.
Jo. Ja, und offensichtlich ist diese Geschichte wohl sehr ähnlich, hat sie die Regisseurin erlebt. Also sie ist tatsächlich auch mit einem bipolaren Vater aufgewachsen. Und bei denen war das auch so, dass die Mutter irgendwann eben noch zurück in die Ausbildung gegangen ist und dann auch beruflich sehr erfolgreich war und in dieser Zeit eben auch ihr Vater, eben sie und ihre Schwester beaufsichtigt, erzogen, versorgt hat und sowas. Man schöpft die da aus dem wirklichen Leben.
Okay.
Jo.
Merkt man das? Also fühlt der Film sich gut, also nach Leben an oder sehr fiktional? Also natürlich muss man verdichten, kein Mensch will das echte Leben sehen, aber.
Ja, nee, also ich würde nicht sagen, dass er sich fiktional anfühlt. Also der ist ja auch zeitlich etwas zurückgespielt, so in den 70er, 80ern. Ich weiß nicht so ganz genau, aber sowas in dem Dreh.
Mhm.
Also ich glaube, die Schwierigkeit ist, diese Figur, die von Mark Ruffalo gespielt wird, ist natürlich so eine Figur mit Extremen. Und das ist auch sowas, was im Film leicht übertrieben wirkt oder zu so einem Klischee verkommt, so ein bisschen. Und deswegen ist das natürlich auch sehr schwierig, sowas zu spielen. Und als ich den Film gesehen habe, wusste ich auch noch nicht, dass das autobiografisch ist. Habe ich im Nachhinein gelesen. Weiß auch nicht, ob das was geändert hätte. Aber ich hatte dann zum Teil so ein bisschen so, ja, ist das nicht ein bisschen überzeichnet oder sowas. Aber vielleicht ist es das auch nicht. Ich meine, ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Personen mit einer bipolaren Störung, allerdings natürlich nicht so aus der Nähe. Also ich meine, was es bedeutet, mit jemandem zu leben oder darauf angewiesen zu sein, dass der als dein Vater gewisse Aufgaben übernimmt und sowas, das weiß ich natürlich nicht.
Da stelle ich mir halt echt krass vor.
Ja.
Also irgendwie, dann möchte man ja was lernen oder beschützt werden oder sich darauf verlassen können, alles.
Ja. Also was ich, ehrlich gesagt, ich glaube, um das nochmal zu präzisieren, vielleicht das Problem, was ich mit der Figur hatte, ist, dass meine eigene Erfahrung ist, dass jemand, der eine bipolare Störung hat, eben Phasen hat, wo er dir nicht verrückt oder sowas vorkommt. Ja, also wo er oder sie klar, eben dann in der manischen Phase durchaus auch ins Positive gesteigert, eben unterhaltsam oder charmant oder irgendwie auch beeindruckend sein kann. Aber dass das nicht notwendigerweise so trüber ist, dass du sofort sagst, okay, ob jetzt im Negativen oder im Positiven, spinnt einfach immer. Und hier in dem Film habe ich es schon so empfunden, dass er eigentlich selten mal in Anführungszeichen normal ist oder selten mal so, dass er als Figur eben auch, also er ist eigentlich, finde ich, immer irgendwie eine Belastung für die Familie. Fast egal, in welcher Stimmung man kann. Es gibt zwar so diese Sachen, wo man sagt, ist das nicht toll, was er quasi für ungewöhnliche Dinge auch mit den Töchtern macht und sowas. Das ist ja eigentlich auch ein klassisches Element im Film, dass Leute, die eine Geisteskrankheit haben, dann häufig auch so dargestellt werden, so, ah, aber da ist hier sowas Kreatives oder irgendwie, die denken halt so außerhalb der Normen und da kommen irgendwie auch ganz besondere Dinge zustande. Das gibt's ja auch. Mhm. Aber ich vermisse eben, vermisse was ich eben so durchaus auch bei Leuten mit dieser Störung schon beobachtet habe. Aber gut, vielleicht ist da eben jeder Fall auch ein bisschen anders. Und vielleicht muss man auch sagen, das Ganze ist ja doch irgendwie betrachtet aus der Perspektive der Töchter. Und vielleicht nehmen die das auch nochmal anders wahr. Die nehmen halt die Extreme wahr. Ne? Insofern.
Ja, klar.
Also die Töchter sind auch, ich glaube, die Ältere ist so 12 oder sowas und die Jüngere noch ein bisschen jünger, also 9 meinetwegen oder sowas.
Ja. Mhm. Ja gut, wenn er halt normal ist und du eine Geschichte erzählen willst, dann da passiert ja nichts. Also das bringt einem halt nicht voran und vielleicht ist auch das nicht was man einem in Erinnerung bleibt.
Ja, das stimmt. Allerdings, ich glaube, das Problem, was ich damit hatte, ist, für mich ist nie ganz verständlich geworden, worin die Beziehung zwischen den beiden Eltern besteht oder bestand. Es wird zwar gesagt, ja, die Mutter sagt zwar irgendwann, ja, und als wir uns kennengelernt haben, da war er eben auch häufig so drüber und sowas, aber dann meinte sie, ja, es war auch die Zeit und alle haben Drogen genommen damals und das ist ihr damals nicht weiter aufgefallen. Alle hatten Nervenzusammenbrüche, so nach dem Motto. Aber eben, dass es bei ihm wirklich eine Geisteskrankheit ist, das war eben nicht klar. Aber für mich hat sich trotzdem nie so ganz erschlossen. Ich habe halt den ganzen Film so ein starkes Gefühl gehabt von, es gibt so ein unglaubliches Gefälle zwischen den beiden. Ja, also es ist schon, sie liebt ihn und sowas, aber er ist irgendwie doch immer wie ein drittes Kind. Also für mich ist nicht spürbar, dass sie mit ihm in irgendeiner Form eine gleichberechtigte Beziehung führen könnte oder sowas. Kann man vielleicht sagen, okay, vielleicht war das davor mal anders oder vielleicht war das auch immer so oder ich weiß nicht, aber irgendwie hat sich für mich nicht so ganz erschlossen, was sie in ihm gesehen hat und worin die Attraktion besteht da. Das heißt ja nicht, dass er irgendwie, es ist nicht so, dass er nur unsympathisch ist oder sowas, aber eben als Partner für sie ist er. Mhm. Ja, also es hat für mich irgendwie keinen Sinn ergeben oder so, aber ja, weiß nicht. Deswegen bin ich mit dem Film so ein bisschen so, ich finde den nicht uninteressant. Ich finde übrigens auch, dass die Tochter von der Regisseurin, dass die sehr gut spielt, seine Tochter.
Okay.
Also es ist für mich ein positives Beispiel.
Spielt quasi ihre Mutter.
Ja, ich glaube ja. Ich bin nicht ganz sicher, ob sie die Ältere oder die Jüngere war, aber ja.
Ja, gut.
Ja, doch, ich glaube ja, weil es ist auch noch so ein Ding, es ist ja so eine interracial marriage mit so Saldana eben als Mutter und so war das auch und der Unterschied zwischen den beiden Töchtern besteht auch darin, dass die eine, die ältere, nicht als African-American-Hintergrund habend in irgendeiner Form zu erkennen ist. Also sie ist eben, ist das, was man Passing nennt, dass sie eben nicht auffällt und einfach nicht identifiziert werden kann als das. Während ihre jüngere Schwester, das, da sieht man das. Okay. Das wird auch thematisiert im Film, inwiefern das eine Rolle spielt für dich als Persönlichkeit, dass du eben sozusagen dieses Label mit dir rumträgst und eben auch als das immer von außen identifiziert wirst und ob das eine Rolle spielt, wenn du einfach nicht so aussiehst und niemand das erkennen kann und so. Und die Regisseurin sieht auch überhaupt nicht so aus, als hätte sie eine schwarze Mutter. Insofern, das könnte auch damit sprechen, dass es sehr. Also jedenfalls ihre Tochter, die fand ich sehr gut. Finde sowieso, dass die beiden Mädchen gut wirkt, das sehr gut gemacht haben, obwohl es für sie auch eine schwierige Rolle ist. Ich finde, Mark Ruffalo spielt das eigentlich gut. Vor allen Dingen finde ich aber Zoe Saldana sehr gut in dieser Rolle. Also ja, eine durchaus interessante Geschichte. Für mich ein paar Fragezeichen, die eher so in der Personendynamik liegen. Kein schlechter Film, aber jetzt auch nicht so, dass ich sagen würde, ich habe jetzt die Regisseurin im Blick und bin unendlich gespannt, was sie als nächstes macht. Also es ist so, ja.
Bevor du Punkte gibst, fühlte sich der Film so an wie so ein Erstlingswerk oder so ein bisschen amateurhaft, ein bisschen independent oder?
Ja, also er fühlt sich sehr independent an, auf jeden Fall.
Okay.
Und hat nichts Hochglanziges oder sowas. Also es ist schon ganz eindeutig Indie-Kino. Ja, also auch dadurch, dass er ist nicht so melodramatisch, wie er sein könnte, weil natürlich gibt es die Geschichte her, sehr melodramatisch zu sein. Aber das ist er eigentlich nicht. Und in der Hinsicht, das ist schon, ja, also ich würde sagen, ist durchaus ein ehrliches Stück Indie-Kino.
Okay.
Aber ja, also bei mir einfach ein paar Fragezeichen. Aber wer...
Wie viele Punkte gibt's denn?
Ich glaube, ich gebe 6,5.
Okay.
Ja, und der ist auf Netflix und kann man sich auf jeden Fall gut mal anschauen, wenn man mit dieser Thematik keine Schwierigkeiten hat. Und es ist eine Familiengeschichte.
Okay. Du Profi, gleich wieder gesagt, wo du den Film geschaut hast. Mensch, hier, hervorragend. Das bringt uns direkt zur nächsten Überleitung. Droge der Wahl. Was flößt du dir denn heute Feines ein?
Also eigentlich Wasser, aber ich habe gerade eben noch ein paar Tropfen Aperol reingeschüttet.
Och, das geht ja.
Naja. Besser als nichts.
Ich trinke Hassia-Sprudel. Ich trinke nämlich seit gestern kein Alkohol bis zum 6. August, wenn ich in Frankfurt bei einem einem Mitteldistanz-Triathlon, es ist ja kein richter, also es ist nicht von Ironman, sowas mitmacht. Da renne ich bei euch, nein, nicht ganz, ich renne unten am Fluss rum und über die Hauptwache, das ist eigentlich eine ganz coole Strecke, über die Zeil und an der Hauptwache lang und sehr in der Stadt. Auch die Radstrecke ist in der Stadt. Quasi an der Uniklinik vorbei, hinten zur Schwanheimer Brücke und dann wieder zurück. Und das 4 Runden lang.
Und bist du auch richtig im Training?
Ja, also noch nicht so lange, aber ich bin richtig im Training jetzt. Ich bin am Wochenende sehr viel Rad gefahren. Heute habe ich mal ein bisschen Pause gemacht. Und morgen wieder gelaufen. Ja, irgendwie habe ich im Knie irgendwas gemacht gestern. Das war... Ich habe mal einen Tag wenig gemacht oder nichts. Also wir sind durch die Stadt spazieren gegangen, aber das, finde ich, kann man nicht als Training verbuchen. Ja, du warst im Gegensatz zu mir fleißig und hast noch einen weiteren Film geschaut. Auch auf Netflix. Der nennt sich Goon.
Richtig.
Oder Goon oder...
Der heißt Goon. Allerdings, ehrlich gesagt, bin ich jetzt auch gerade nicht so sicher, warum der so heißt.
Oh.
Es ist ein Eishockey-Film aus dem Jahr 2011.
Bevor du weitererzählst,
ja.
Warum guckst du Eishockey-Filme?
Ja, also ich meine, das war so eine klassische Situation von Marc und ich stöbern uns einmal quer durch Netflix, ohne in der Lage zu sein, uns auf irgendwas zu einigen. Und da gibt es dieses Anzeigebild bei Netflix von Goon ist eben die Hauptfigur mit irgendwie so einem Helm und einem total verschrammten, blutigen Gesicht. Also es war jetzt nicht direkt so, dass ich dachte so, ja, lass uns den mal schauen. Das wurde dann irgendwie unter, weiß nicht, geschmacklose Komödien oder wie immer die Kategorie heißt.
Ich glaube, die Kategorie heißt so bei.
Ja, und also es war jetzt nicht direkt ein Film, von dem ich erwartet hätte, dass es für mich ein Gewinner ist oder sowas. Aber gut, meinetwegen, man muss ja, ja.
Der deutsche Untertitel ist auch kein Film für Pussys.
Richtig. Also, man muss ja in der Ehe auch mal Kompromisse eingehen. Deswegen habe ich gesagt, okay, meinetwegen. Die Hauptrolle wird gespielt von Sean William Scott, dem Stifler aus American Pie, der jetzt auch schon ein bisschen älter ist.
Wieder los, oder?
Ja, ich glaube, ja. Das ist einfach so. Schade für ihn. Aber die Rolle ist allerdings ein bisschen anders, muss man wirklich sagen. Der spielt hier einen, der aus so einer intellektuellen Familie kommt, aber er ist so immer so der bisschen Dumme in der Familie gewesen, aber sehr gutmütig, ein gutmütiger Typ, und er arbeitet als Türsteher, und mehr oder weniger durch einen Zufall kommt er in ein Eishockey-Team. Und zwar als sogenannter Enforcer. Ich kenne mich ja mit Eishockey nicht aus, aber seine Aufgabe ist eben ganz klar, schlägerische Auseinandersetzungen auf dem Eis zu einem erfolgreichen Ende zu bringen. Oh. Und es wird auch nicht von ihm erwartet, dass er irgendwie wirklich Eishockey spielen kann oder sowas. Also das ist auf jeden Fall sehr untergeordnet. Lustig ist, dass auch schon sehr früh die große Gegnerfigur eingeführt wird, gespielt von Liev Schreiber. Der ist so sozusagen die alte Legende unter den Enforcern, der jetzt am Ende seiner Karriere steht.
Ist doch mindestens doppelt so alt wie der, oder?
Sean William Scott ist auch schon 40, also ich meine, so groß ist der Unterschied wahrscheinlich dann auch wieder nicht, aber das ist sehr schön. Du hast
den Stifler im Kopf.
Der ist sozusagen, also Liev Schreiber ist so die graue Eminenz unter den Enforcern. Also da wird schon relativ früh im Film angelegt, dass die wahrscheinlich irgendwann mal aufeinandertreten. Und was eben sehr schön ist, ist, dass, ich meine, der hat diese unglaublich martialische, idiotische, würde ich mal sagen, Aufgabe im Prinzip in diesem Spiel. Aber die trägt er eben mit so einer Ernsthaftigkeit und irgendwie auch so einem Ehrenkodex. Und er ist einfach ein Sympath. Also es ist wirklich, in diesem Film ist so, diese Figur ist wirklich durch und durch sympathisch und irgendwie liebenswert. Und man, er verliebt sich dann in eine Frau, die ihm eigentlich auch intellektuell wahrscheinlich überlegen ist oder sowas. Aber es ist trotzdem irgendwie auch schlüssig, was an ihm so, ja, also was ihn liebenswert macht und so. Das ist einfach, ich finde, das ist für mich der Clou an dem Film, dass man hier den Schauspieler nimmt, der den Stifler gespielt hat, und er aber vollkommen gegen diesen Typ im Prinzip hier besetzt ist, als jemand, der so was Liebes hat und einfach so eine Ruhe ausstrahlt und irgendwie so überhaupt nicht eben dieses ganze Aggressive, was mit diesem Sport einhergeht, ist eben nichts, was er im Privaten dann auch so hat. Und das fand ich sehr reizvoll irgendwie. Und dadurch war der Film dann überhaupt nicht so eine Brachialkomödie, wie ich erwartet hatte. Obwohl es in den Spielen, muss man schon sagen, übel zur Sache geht und auch, also, ganz schönes Gemetzel. Aber es gibt eben auch die andere Seite des Filmes. Und ich fand das sehr sympathisch. Also
das klingt außerordentlich versöhnlich.
Absolut. Also ich mochte den Film wirklich. Die junge Frau, für die er sich dann irgendwann interessiert, wird von Alison Pill gespielt, die man aus The Newsroom kennt oder aus Scott Pilgrim, damals als die Schlagzeugerin der fantastischen Band. Also irgendwie sind dadurch auch ein paar Figuren in dem Film, die ich einfach, also auch Schauspieler, die ich einfach mag. Es ist irgendwie, ich hatte nicht erwartet, dass der Film mich so, dass ich den Film so mag. Es ist wirklich so, tatsächlich, es ist gar nicht mal so, dass ich jetzt sagen würde, das ist irgendwie der beste Film aller Zeiten oder sowas. Aber für mich ist es ein durch und durch sympathischer Film. Erstaunlicherweise. Das habe ich wirklich nicht kommen sehen.
Nee, hätte ich jetzt auch nicht. Also so gar nicht kommen sehen, dass du den so positiv bewertest.
Ja, und es kommt in diesem Jahr wohl eine Fortsetzung davon. Oh. Im Ende haben sie noch sechs Jahre Zeit gelassen. Der heißt dann Goon Last of the Enforcers.
Oh, das wird dann wahrscheinlich sein letztes Spiel werden.
Ich weiß nicht, aber jedenfalls, ich habe da jetzt schon Lust drauf und kurioserweise.
Also ich habe eben ganz kurz hier bei Wikipedia reingelesen, bevor wir angefangen haben, um was es geht. Und da habe ich gedacht, dass der Film nicht mehr als 3 oder 4 Punkte von dir kriegt. Aber es klingt ja doch nach fast mehr Spaß, oder?
Ja, ich gebe ihm 7 Punkte.
7 Punkte? Claudia ist im Mainstream angekommen. Mehr als für den Indie-Film.
Ja, es, ja. Okay. Und ich meine, man muss, das ist wirklich so ein Fall von, du fängst mit ganz, ganz niedrigen Erwartungen an und dann läuft der Film so und du stellst erstaunt fest, ich mag den Film.
Das ist ja ganz schön.
Und ich mag den Film und ich mag diese Figur, die von Sean William Scott gespielt wird. Auch das hat mich durchaus überrascht, weil ich konnte mich eigentlich nicht so richtig dran erinnern, dass ich ihn schon mal als sympathisch wirklich empfunden hatte oder sowas. Aber vielleicht habe ich jetzt irgendwas vergessen. Irgendein Jahrhundertfilm von ihm. Aber ja also Goon kann man sich gut mal anschauen.
Kann man sich gut mal anschauen. Ich habe gerade überlegt, ob ich das mal hier zu Hause einem Experiment zuführe. Aber ich weiß nicht, ob das auf so viel Gegenliebe stößt.
Ein bisschen Blut muss man schon sehen können. Es geht nicht anders. Aber
ja, also das ist, die Jenny guckt doch immer diese Vampirfilme und so, da gibt es auch genug Blut.
Also ich finde, bei dem Film merkt man auch einfach, jetzt mal vollkommen abgesehen von Sean William Scott, dass es so einem potenziellen Wegwerffilm unheimlich hilft, wenn ein paar wirklich gute Schauspieler mitspielen. Und ich finde auch Liev Schreiber einfach, der ist einfach, hat einfach so eine Präsenz und ist irgendwie auch in der kleinen Rolle, der füllt die eben wirklich aus. Und es gibt noch ein paar andere Rollen, die ich sehr gut besetzt finde, den Coach und sowas.
Okay.
Und das wertet den Film einfach auf. Also man merkt einfach, dass es nicht einfach sie jetzt irgendwelche arbeitslosen Idioten von der Straße genommen haben, um das eben vollzukriegen, sondern das sind wirklich gute Leute, die in diesem Film mitspielen. Hm? Ja.
Okay.
Also, Goon. Kann man anschauen.
Kann man anschauen, sagt die Claudia.
Jo.
Sehr schön.
Was hast du denn gesehen, Stefan?
Ich habe gar nichts gesehen. Ich bin ja jetzt wieder im Training. Da ist es dann halt so, dass ich irgendwie, keine Ahnung, abends noch laufen gehe oder länger Radfahren gehe. Jetzt habe ich es ja die letzte Zeit immer so gemacht, dass ich sonntags mittags irgendwann einen Film geschaut habe. Aber da saß ich halt dann auf dem Rad bis ewig und bin dann nicht dazu gekommen, Sneakpot-taugliche Filme zu schauen. So habe ich mir in nur kurzen Happen immer mal weiter meine Serie Designated Survivor reingetan. Ich weiß nicht, ob du mal dabei warst, als ich davon erzählt habe. Ist eine Serie mit Kiefer Sutherland, der einen Hinterbankpolitiker, ist immerhin im Kabinett, der dann als der ausgewählt wird, der, wenn das komplette amerikanische Regierungssystem, also die Regierung zusammentritt, was irgendwie, weiß ich nicht, einmal im Jahr oder so passiert, also Regierung, Kabinett und beide Häuser, der dann eben nicht dabei ist und der überlebend ist und es passiert, was passieren muss. Es passiert ein Anschlag und er ist dann der neue Präsident und es gibt halt quasi keine Regierungsbeamte und er muss dann halt quasi von Ground up alles wieder aufbauen und natürlich eine Verschwörung und es gibt Terroristen und es gibt, es ist so ein bisschen, also die ersten 10 Folgen waren, fand ich jetzt noch stärker. Danach haben sie eine Zeit lang Pause gemacht. Die haben sie wahrscheinlich einfach nur mal so testweise gemacht, um zu gucken, wie es ankommt. Jetzt fühlt sich's im Moment fast so ein bisschen an, wie wir hecheln einmal durch das amerikanische Regierungssystem und erklären irgendwie, was die Richter sind. Dann gibt's eine Folge, wo der neue Richter besetzt werden muss. Dann gibt's eins, wo mal Minister besetzt werden müssen. Dann erklärt man, was die Minister und so. Das ist so ein bisschen komisch, aber ist halt immer schon dieses Verschwörungs- und da gibt's dann noch die FBI-Agentin so und so, die dann irgendwie da wieder was sucht mit einem anderen FBI-Agenten und dann gibt's noch die Verschwörer und dann gibt's welche in seiner Nähe, die dann wieder umgedreht werden und dreimal, sowas gucke ich ja gerne, das finde ich ja schön, da freue ich mich immer, wenn ich sowas gucken kann. Und von daher schaue ich das mit großem Vergnügen. Aber man muss halt aushalten können, dass es quasi wie 24 ist, nur er ist halt jetzt nicht mehr der Kämpfer, sondern der Präsident. Ja, so war das.
Okay.
Ja, das ist ja, Designated Survivor, auch auf Netflix.
Ja.
Und sonst habe ich echt...
Schaut man überhaupt noch was an?
keine Ahnung, Amazon Prime kannst du noch gucken, theoretisch, oder Love Film oder iTunes oder man kann sich auch Film kaufen. Warte mal, ich habe doch... letzte Woche habe ich Assassin's Creed hab ich gekauft. Auf iTunes, glaube ich.
Ja, ich habe vor ein paar Tagen mit der Lydia Finding Nemo geschaut.
Oh.
Auf DVD.
Oh.
Ja. Ja, fand sie schön. Allerdings hat sie sehr, sehr beschäftigt, dass der Papa die ganze Zeit... Also sie hat Gott sei Dank gar nicht so mitbekommen, dass die Mama am Anfang gleich draufgegangen ist. Okay. Das hätte sie, glaube ich, erschüttert. Aber dann hat sie doch sehr beschäftigt, dass der kleine Fisch verloren gegangen ist. Und immer wenn man beim Nemo war, dann hat sie gefragt, wo ist der Papa? Und wenn mein Papa war, hat sie gefragt, wo ist der kleine Fisch? Und so. Oh. Das hat sie sehr, sehr beschäftigt, dass die beiden getrennt sind.
Okay. Schaut ihr das denn auf Deutsch oder auf Englisch?
Auf Deutsch, natürlich.
Keine Ahnung.
Nee, und ganz am Schluss, was für sie, glaube ich, ein bisschen schwierig war, ganz am Schluss ist es ja so, dass dann der Nemo, darf man das spoilern hier, dann geht der Nemo ja zur Schule quasi so oder in den Kindergarten oder was auch immer das ist. Und dann sagt er ganz am Schluss, sagt er nochmal Tschüss zu seinem Papa, weil er quasi mit den anderen fröhlichen Kindern dann so ins Meer hinausschwimmt.
Ja.
Und das hat sie total, also da hat sie fast geweint. Da hat sie gesagt, der hat Tschüss gesagt und sowas. Und dann musste ich erklären, ja, aber der geht ja nur in den Kindergarten und nachher holt ihn der Papa wieder ab. Und das fand sie überhaupt nicht okay, dass der am Schluss dann schon wieder Tschüss sagt. Tja.
Ja.
Jo. Und ansonsten bin ich, glaube ich, nächste Woche in der Lage, mein abschließendes Urteil zu Mad Men komplett zu geben. Hä? Ich hatte ja bis zur sechsten Staffel oder sowas immer mitgeschaut und dann habe ich mal meine Geduld mit der Serie verloren und aufgehört. Und dank Netflix schaue ich sie jetzt eben doch zu Ende. Aber
okay, mich hat das
nicht. Kann ich dann nächste Woche berichten.
Wir haben irgendwo Mitte fünfte aufgehört und dann wieder angefangen. Ja.
Ja, ich hatte dann immer die siebte Staffel, die ja auch noch auf DVD in zwei Teile geteilt ist, wie man das ja heute gerne macht, hatte ich in Amazon immer so auf meiner Liste stehen, aber ich habe mich nie dazu entschließen können, sie zu kaufen, weil ich einfach dachte, nee, also so hat's mich so überzeugt, hat's mich dann letztendlich doch nicht mehr so. Ja. Und und jetzt schaue ich es halt so fertig.
Ja, das ist halt ganz gut, wenn es so dabei ist, dann kann man das noch so beenden.
Ja. Ja, ich erinnere mich daran, wie das damals bei The West Wing war. Da war es nämlich einfach so, dass irgendwann in der fünften Staffel oder so, wo ich das Gefühl hatte, so, oh, läuft sich's jetzt vielleicht ein bisschen tot, dann fängt das halt nochmal richtig neu an. Und dann haben die eben, merkt man neue Ideen und dann passiert eben nochmal was ganz anderes und sowas. Und dann wird's halt nochmal richtig gut. Also da hatte man einfach so das Gefühl, dieser Moment, wo du denkst, jetzt ist es vielleicht vorbei, nimmt's nochmal richtig Fahrt auf. Und das, finde ich eben, ist bei Mad Men nicht der Fall.
Schade.
Ja.
Naja.
Mal sehen, vielleicht reißen sie es ja nochmal rum.
Nächste Woche dann das abschließende Urteil zu Mad Men.
Genau.
Und wahrscheinlich auch zu Designated Survivor. Ich will dir hier nichts versprechen, wahrscheinlich.
Ah, da machen wir die großen Abschluss.
Genau, vielleicht.
Abschlussbesprechung.
Vielleicht auch mal wieder einen Film zu gucken. Wenn es regnet oder so. Laufen. Ich weiß nicht, wie ich jetzt einen Übergang hinkriege, aber kurz bevor wir hier diese Sendung aufgezeichnet haben, habe ich mit dem Bob telefoniert, der ja im Moment immer noch in Europa unterwegs ist.
Und im Gegensatz zu uns?
Wir sind nicht unterwegs. Wir sind zwar in Europa.
Ja.
Oder was?
Nee, wir sind ja in der Antarktis oder sowas.
Stimmt, wir sind in der Arktis. In der Antarktis
wohnt
die Pinguine. Richtig,
die Pinguine.
Ja, ja, ja.
Ja, okay. Also der Bob ist immer noch on the road.
Und zu dem schalten wir jetzt direkt auf den Campingplatz.
Okay.
Hallo Bob, auf einem Campingplatz, mitten irgendwo in Spanien.
So ist es. Willkommen. Hallo. Hi.
Wie geht's dir?
Ich bin hier im Podcast vom anderen Ende Europas sozusagen.
Ja, das ist total cool.
Mir geht's blendend, könnte man sagen. Ich bin in, ich weiß gar nicht, wie der Vorort hier heißt, aber es ist in der Nähe von A Coruña, also im nordwestlichen Spanien, in Galicien. Auf einem Campingplatz. Ich stehe neben unserem Auto.
Aha. Sehr gut. Und bei euch läuft's gut?
Bei uns läuft's bis auf kleinere Probleme. Also im Großen und Ganzen läuft's super. Also das kann man nicht anders sagen. Es ist natürlich hier und da so ein paar Sachen hat man immer irgendwie.
Ja, gut, es ist ja nicht alles perfekt. So wie auch unsere Leitung gerade. Ihr seid jetzt irgendwie 4,5 Wochen oder so unterwegs. Das heißt, unsere Hörer haben euch auch 4 Wochen oder haben dich 4 Wochen nicht mehr gehört. Dafür hören sie jetzt ganz viele Kinder im Hintergrund. Wo wart ihr überall?
Naja, wir sind unserem Plan gefolgt, so wie ich ihn damals auch angesagt hatte. Wir sind allerdings sehr viel langsamer vorangekommen als geplant. Wir sind also durch Frankreich gefahren. Am Anfang, der erste Stopp waren gleich erstmal 2 Nächte in Saarbrücken. Sind wir gleich erstmal, nicht in Saarbrücken, im Saarland, also in der Nähe von Saarbrücken, sind wir gleich erstmal die ersten 2 Nächte versumpft. Da ging es mir nicht gut. Dann sind wir durch Frankreich. In der Champagne haben wir eine längere Zeit, also was heißt eine längere Zeit, haben wir 2, 3 Nächte gemacht.
Und ich habe Fotos gesehen hier von
den örtlichen
Bollinger und so.
Ja, so genau, wir waren beim Bollinger gewesen und wir haben bei einem Champagner-Weingut auf dem Hof gestanden und so und die örtlichen Flüssigkeiten verkostet.
Könnte es einem auch schlechter gehen, muss ich sagen.
Da kann's schlechter gehen. Und dann sind wir so nach und nach weiter, aber eben, wie ich das schon vermutet hatte, man kommt mit Baby und vor allen Dingen bei der Hitze, die dann ja auch war oder immer noch ist zum Teil, kommt man, wenn man die Kleine nicht so quälen will, nicht so wahnsinnig weit mit unserem langsamen Auto an einem Tag. Das heißt, die Reise zog sich dann hin und ich glaube, wir haben über eine Woche gebraucht, bis wir dann mal am Atlantik waren.
Ach je.
Was aber absolut nicht schlimm ist, weil Frankreich auch im Inland total schön sein kann, wenn man sich darauf einlässt. Wenn man jetzt nicht mit dieser Geisteshaltung rangeht, ich muss da jetzt ankommen, sondern einfach so, oh, guck mal hier und oh, guck mal da, dann kannst du das auch genießen. Und dann dauert es halt eine Woche. Meine Güte, guckst du ja in Frankreich an.
Ja, gibt ja Schlimmeres, also wirklich.
Dann haben wir uns entschlossen, Spanien sozusagen erst auf der Rückreise richtig zu würdigen. Okay. Und haben in einem für unsere Verhältnisse, obwohl Spanien da einmal quer nicht so wahnsinnig groß ist, für unsere Verhältnisse in einem größeren Ritt in 2 Fahrten Spanien durchmessen und sind in Portugal angekommen. Und dann haben wir Portugal einige Zeit bereist. Südlichste Punkt war die Halbinsel Peniche. Das ist ein kleines Fischerdorf auf einer kleinen so einer Halbinsel im Atlantik. Da haben wir beschlossen,
dass
das ist ziemlich in der Mitte, genau.
Okay.
Das hatten wir irgendwie so vorher festgelegt, die hatten wir gelesen, dass sie toll sein soll, hatten auch ein Hörer von uns, der hatte mir eine Mail vorher abgeschrieben, hatte ich mich ja auch, glaube ich, schon mal bedankt in einer der letzten Sendungen, wo ich dabei war, dass das schön sei, da sind wir hingefahren und das haben wir zu unserem südlichsten Punkt gemacht. Mhm. Und ab da sind wir dann wieder nördlich gefahren. Und auf dieser Nördlichkeitsreise sind wir jetzt eben gerade in Galicien, oben an der Ecke sozusagen.
Oben links an der Ecke, ich habe mir das gerade eben schon angeguckt. Portugal, Waldbrände, also hier in den Nachrichten war irgendwie, alles ganz dramatisch. Hast du was von mitgekriegt?
Persönlich mitgekriegt in dem Sinne nicht. Aber wir haben uns das natürlich, wir haben dann Nachrichten bekommen, unter anderem auch von Christoph. Wache ich nächsten Tag auf und lese auf meinem Handy, oh, krass, mit den Waldbränden, seid ihr betroffen, wie geht's euch gut und so weiter. Und da war ich erstmal so, was, Waldbrände, wie, wo, wer, warum? Und es ist halt in der Nacht passiert und wir gucken jetzt kein portugiesisches Fernsehen oder hören portugiesisches Radio.
Ja, klar.
Das bringt mich ja auch nicht weiter, ich verstehe ja nichts. Insofern hatten wir das auch gar nicht so richtig mitbekommen und ich habe das dann im Nachhinein mir dann auch Spiegel Online durchgelesen und habe mal recherchiert und tatsächlich sind wir ungefähr 40, 50 Kilometer nördlich von da, was jetzt so als das Zentrum dieser Brände dann in den Nachrichten stand, sind wir an dem Tag rumgekurvt auf der Suche nach Campingersatzteilen für unser Fahrzeug. Im Endeffekt völlig sinnloserweise da rumgekurvt. Es hatte 38 Grad. Wir haben uns von der Küste am Anfang extra nicht wegbewegt, weil es an der Küste eigentlich immer 8, 9, 10 Grad kälter war als im Inland. An dem Tag haben wir es gemacht, weil wir da eben so einen Campingfachhändler auf Google Maps gefunden hatten, der am Ende da gar nicht mehr war, der existierte nicht mehr. Das war irgendwie so ein Fehleintrag. Und wir haben an dem Tag wirklich, da haben wir die Hasskappe aufgehabt. Also da waren wir beide so mit den Nerven dann auch, so dass du sagst, wir fahren hier seit Stunden bei 38 Grad in der Gegend rum, dem Kind geht's nicht gut, uns geht's nicht gut, dem Auto geht's nicht gut, und dann ist das Ding am Ende nicht da. Da flippst du dann irgendwann aus, dann rettest du dich in so einen Supermarkt, weil du rein denkst, der hat ja wohl in Klimaanlage. Gehst dann da rein und dann hat der aber keine und dann ist das Ding auch am Brüten. Und dann machst du da so einen notdürftigen Einkauf und versuchst halt wieder an die Küste zurückzukommen, was wir dann auch in der Nacht gemacht haben. Und am nächsten Morgen lese ich halt diese Nachrichten. Und als ich das so rückwärts recherchiert habe, habe ich gedacht so, Mensch, das war gar nicht so weit. Also wir haben jetzt selber nichts gesehen und nichts, uns ist nichts passiert. Und das war ja echt krass. Also als ich das so durchliest, da so Autos, Leute auf der Flucht von den Flammen umzingelt und dann ausgebrannt. Und dann denkst du dir so, oh Gott, wir sind da, also wir sind nicht genau da gewesen. Wir sind so nicht besonders weit weg davon. In der Gegend rumgefahren, da wird dir ganz anders, wenn du darüber nachdenkst.
Ja, krass.
Weil wir uns, nachdem wir in Peniche sozusagen gewendet hatten, wenn man so will, dass wir eben nach Norden fahren. Und trotzdem, wenn du das liest, krass. Ja, aber wir sind sozusagen davon unbetroffen, wenn auch in der Nähe gewesen.
Ja, na gut, das ist ja dann, ja, trotzdem ein komisches Gefühl.
Definitiv.
Auch für uns hier, so, warte mal, da ist doch der Bob irgendwie, du guckst dann irgendwie, weiß nicht, auf Instagram oder sonst irgendwo, euer Bus twittert ja auch oder Instagramt und ihr beide ja auch, kann man ja alles sehen und dann so, warte mal, das ist doch jetzt da ganz in der, also ist zumindest mal das gleiche Land, sagen wir so, das ist das, was man erkennen konnte und.
Ja, klar, ja. Ja, und ich meine, der Punkt ist ja auch für alle, die jetzt, sagen wir mal, uns auch Familie und so, die wissen ja auch alle oft nicht, wo wir genau sind.
Ja, klar.
Also wir posten dann vielleicht mal was, manchmal machen wir dann aber auch da nur so ein etwas ungenaues Tag dran, postet dann nur, was weiß ich, Galicia, Spain oder so, da weiß man dann eben nicht so genau, wo jetzt dann eigentlich,
Galicia ist
auch groß. Ja. Und wenn dann sowas passiert und es heißt dann, okay, Mitte von Portugal, ja, Peniche ist auch Mitte von Portugal, ja, also.
Ja, genau.
Dann weiß man es natürlich nicht, klar, und dann kriegt man entsprechend viele Nachrichten, die auch Hörer von uns übrigens, die mich auf Facebook angeschrieben haben und so, mit besorgten Nachfragen, ob es uns gut geht. Ja.
Da siehst du wieder, wir haben die besten Hörer.
Definitiv. Definitiv.
Ja, und jetzt seid ihr weiter nach Norden. Das heißt, ihr seid irgendwie Santiago de Compostela vorbei wahrscheinlich.
Genau.
Und
wir hatten ja, ich sagte ja, wir suchen Ersatzteile für den Bus. Und zwar ist uns die Wasserpumpe in der Küche verreckt.
Oh.
Das heißt, unser Wasserhahn hat kein Wasser mehr ausgespuckt.
Ich hätte noch eine in meiner Bar.
Okay. Du hast so eine große, ne? So eine richtig.
Ja, kommt 2,5
Bar. Ich hatte so eine ganz kleine drin und die große habe ich auch gefunden. Die haben sie mir angeboten für über 100 Euro. wenn ich die da einbaue, wo die alte jetzt drin war, kann ich den ganzen Schrankinhalt rausschmeißen, der da sonst noch mit der Pumpe zusammen im Schrank ist. Das wollte ich nicht machen. Und ich bin nach wie vor erfolglos. Ich habe jetzt eine andere Pumpe gekauft. Das ist aber eine Tauchpumpe. Und eine Tauchpumpe, ich brauche eine Inline-Pumpe, keine Tauchpumpe. Und jetzt musste ich das umstellen. Jetzt habe ich da so einen kleinen Kanister in den Schrank gestellt mit der Tauchpumpe drin. Das ist so notdürftig. Jetzt kommt da wieder Wasser raus. Dafür kann ich meinen großen Wassertank nicht mehr verwenden. Der ist jetzt sinnloser, leerer Raum, den wir jetzt mit Sachen vollgestopft haben, erstmal vorübergehend, die dann anderweitig aus dem Weg sind. Das ist irgendwie nicht schön gewesen, aber es läuft jetzt wieder.
Mhm.
Und da waren wir unter anderem auch in Santiago de Compostela ganz in der Nähe, was übrigens unfassbar bergig ist, diese Region da. Die bauen da Autobahnen mit Steigungen ein, da fährt mein Bus hoch nur noch 60. Es ist wirklich so, da hängst du dann teilweise, fragst du dich, schalte ich jetzt noch einen zweiten runter oder belasse ich es beim dritten? Ist echt gemein so, wie bergig das da ist. Und da in der Nähe haben wir einen Caravan-Händler dann gefunden, der dann auch wirklich noch existierte. Nicht nur auf Google Maps, sondern auch in der Wirklichkeit.
Mhm.
Da konnte auch kein Mensch Englisch oder Deutsch, aber mit Händen und Füßen und dem Zeigen der alten Pumpe und so weiter haben wir es dann irgendwie geschafft und dann haben sie mir zumindest dieses andere Modell verkauft.
Okay.
Die richtige hatten sie auch nicht da.
Ja. Ja gut, aber dann kannst du zumindest wieder Wasser da zapfen und so.
Ist ja, schon, ja, es sind so, wir hatten so ein paar Tage dann halt, wo diese Pumpe kaputt war, dann legst du dir halt solche 6-Liter-Kanister zu und ein paar kleine leere Wasserflaschen. Aber es sind schon so die einfachen Sachen, so Zähne putzen, Hände waschen.
Ah,
wenn du jedes Mal mit einer Hand dir so eine Flasche halten musst und dann versuchst du das so selbst über die Hände zu schütten, das nervt halt wie die Hölle. Und da willst du dann relativ schnell irgendwann mal eine Lösung irgendwie haben. Und wenn du die ganze Zeit im Bus lebst und es ist dann heiß und lange Fahrten und so, und dann kommen so solche kleinen Nervfaktoren dann noch dazu, dann kommst du irgendwann an den Punkt, wo du sagst, das macht jetzt irgendwie nicht mehr so richtig Spaß, wir müssen das jetzt lösen, sonst kippt hier die Stimmung. Mhm. Und zum Glück haben wir es dann halt auch gelöst.
Okay, das ist ja gut, dass das jetzt wieder geht. Fahrt ihr jetzt mehr an der Küste? Das heißt, ihr fahrt jetzt...
Wir fahren eigentlich... Quer. Nee, wir sind auf dem Hinweg quer gefahren, einfach nur, um möglichst schnell nach Portugal zu kommen. Und ansonsten werden wir jetzt bis sozusagen wieder irgendwo Frankreich, so Bordeaux, La Rochelle, irgendwo die Höhe, werden wir jetzt Küste fahren.
Okay.
Und dann wieder quer durch Frankreich durch. Das geht ja dann nicht anders. Wir hatten zwischendurch mal einen ganz erwägenden Plan und wollten ab Santander, also oben in der Mitte von Spanien, mit einer Fähre nach England und dann von England zurück. Allerdings, den Plan hätten wir früher fassen müssen.
Okay.
Wir haben dann geguckt, was man da noch so buchen kann. Und die, da ziehen sie dir, wenn du so kurz dich buchst, ziehen sie dir jedes Hemd aus. Also da zahlst du dann für die Fährfahrt, für den Bus hier mit einer Kabine, oder die musst du ja haben, wenn du über 24 Stunden am Schiff bist. Das willst du ja mit einem kleinen Baby nicht ohne Kabine machen.
Ja.
Das ziehen sie dir das letzte Hemd aus, da zahlst du weit über 1000 Euro.
Ach, hey.
Und da haben wir diesen Plan dann doch leider wieder verworfen, obwohl ich den echt witzig gefunden hätte, weil dann hätten wir auf dem Rückweg dann noch Belgien und Holland und England natürlich auf unsere Länderliste schreiben können, was halt super witzig gewesen wäre, aber das ist jetzt dann doch, also wir sind dann irgendwie wieder zur Vernunft gekommen und haben gesagt, das 1000 Euro ist der Quatsch nicht wert.
Nee, das ist...
Und vor allem, also, dann ist man in England, da muss man ja auch noch wieder über den Kanal zurück. Irgendwie.
Genau, und das ist ja auch wahrscheinlich nicht günstig da.
Ja, das geht im Vergleich. Also da bist du Pi mal Daumen mit vielleicht einem 100er oder 200er oder so dabei,
ja,
wenn das günstig boost.
Ja. Aber Belgien und Holland steht ja immer noch theoretisch aus, je nachdem, wie ihr jetzt zurückkommt und wie es euch gibt. Oder ihr müsst halt nochmal los.
Ja, also das wird sich dann zeigen, wie wir zurückkommen. Ich bin ja froh, wenn das Auto soweit fertig ist. Klopft da mal gegen so.
Ja, sehr gut.
Ja.
Du hast eben gesagt, dass du ein bisschen Schwierigkeiten hattest, dem netten Herrn zu erklären, was du als Ersatzpumpe haben möchtest. Machst du nicht seit Jahren exzessiv mit Christoph Memrise? Ich kann mich da irgendwie an eine 2 Stunden Sneakpot-Sendung erinnern, wo ihr über Memrise geredet habt und danach Autos gebasht habt oder so ähnlich.
Ja, so ähnlich. Also ich muss sagen, es hilft. Es hat wirklich geholfen. Also ich bin ja sehr stolz. Hier zum Beispiel der Campingplatz, wo wir aktuell sind, hier spricht niemand Englisch. Und das war jetzt auch ein etwas komplizierterer Vorgang, weil wir hier einmal dann auch den Ort gewechselt haben auf dem Campingplatz und so verschiedene Sachen an unserer Buchung irgendwie nicht richtig funktioniert haben. Und ich musste das alles irgendwie mit Händen und Füßen und in Spanisch machen. Und ich spreche zwar immer noch, also bei weitem nicht sinnvoll Spanisch, aber wenn man mir so einen Sprechdurchfall von 100 Wörtern hinwirft, dann verstehe ich halt mittlerweile wenigstens irgendwie aus den 100 Wörtern so 15 oder so.
Wow.
Und kann dann schon mal so grob sagen, okay, ich habe eine Ahnung, was die Frau gesagt hat. Mhm. Und dann kann ich 3, 4 Worte gerade brechen, die irgendwie in die Richtung deuten, was ich von ihr möchte. Und dann wiederholt sie das vielleicht nochmal. Und dann, also ich fühle mich absolut nicht mehr so hilflos wie bei meiner letzten Spanienreise vor 2 Jahren, wenn jemand mir längere Texte hinwirft. Und das ist eine schöne Erkenntnis, dass das tatsächlich was bringt, diese App. Auch wenn es jetzt nicht dazu führt, dass ich irgendwie irgendeine Prüfung bestehen würde oder irgendwie sinnvoll mich in Spanisch mit jemandem unterhalten kann. Ich habe heute an der
Fleisch... rangehen. Also
ja, wahrscheinlich. Ich habe heute zum Beispiel an der Fleischtheke meine Bestellung aufgegeben und habe die Nachfrage verstanden und habe dann meine Bestellung nochmal geändert und mich dann freundlich von ihm verabschiedet und er hat mir noch irgendwas gewünscht und irgendwie einen schönen Tag noch oder irgend sowas und da habe ich alles, weißt du, es war nur eine kurze und eine kleine Interaktion, aber normalerweise hätte ich gesagt, im Ausland oder in Frankreich zum Beispiel, wo ich Französisch spreche überhaupt nicht, würde ich nicht an die Fleischtheke gehen. Da kaufe ich das aus dem Tiefkühlregal, wenn es das da nicht gibt, dann kaufe ich das nicht. Weil ich würde in Frankreich mich nicht an die Fleischtheke stellen und mir dieser Peinlichkeit aussetzen, zu versuchen, da gut, wahrscheinlich kannst du auf irgendwas zeigen oder so. Aber man macht das ja nicht, wenn es einem irgendwie unangenehm ist.
Ja, klar.
Und in Spanien mache ich das jetzt. Und ich verbuche das als Erfolg.
Ja, das ist echt cool.
Das macht Spaß. Also das ist ja auch das, was man so merkt. So, okay, ich kann meine kleinen paar Brocken. Was fies ist, wenn du das ist wahrscheinlich natürlich, da würde man im Deutschen wahrscheinlich auch nicht anders reagieren. Wenn du dir dann so zurecht vorher überlegst, jetzt gehe ich dahin, dann muss ich das und das bestellen, das sagt man so, das sagt man so, dann bastelst du dir den Satz zusammen und dann gehst du dahin und dann sprichst du deinen Satz aus und dann kommt natürlich eine Antwort, weil der Satz war vielleicht korrekt, da hast du ja lange drüber nachgedacht. Und dann kommt natürlich eine entsprechende Antwort, weil der erwartet ja, der hat ja flüssig Spanisch geredet, der wird mich ja wohl verstehen. Und dann kommt halt so eine lange Antwort und dann bist du sofort geplättet und sagst, Zum Beispiel habe ich mich voll gefreut, dass ich den Satz, bringen Sie uns doch bitte die Karte zu einem Kellner im Restaurant sagen kann. Und dann mache ich das und die Antwort war,
was heißt das? Was heißt das? Bringen Sie uns bitte die?
Die Karte, also das Menü.
Ja, nein, das ist auch spannend.
Nos puede da el menu, por favor.
Hallo.
El menu, Entschuldigung, nicht Menü. Na, genau. Ja, das sagst du dem dann und er versteht dich auch. Und dann antwortet da der, ja, wir haben hier keine Karte und da müssen sie reingehen und wir haben dann so eine kleine Auswahl an einem Tresen stehen und da können sie sich dann was aussuchen und dann sagen sie uns, was sie haben wollen, dann bringen wir ihnen das. So, das ist so ungefähr das, was ich annehme, was er gesagt hat, weil darauf lief es am Ende hinaus. Aber in dem Augenblick ist es natürlich so, der kübelt dir das so zwei Kilo Wörter hin und du denkst dir so, was? Ja, sehr gut. Und dann hast du deinen schönen auswendig gelernten Satz. Ist halt leider verpufft wie nix.
Ja.
Aber es ist, so ist es dann. Ja, also das.
Ja.
Ja, naja, also so ist das dann.
Sehr schön.
Jetzt. Ja, mit der Kleinen, die macht das super. Also wir haben jetzt natürlich dann so Kleinigkeiten, wie dass ihre Schneidezähne jetzt kommen. Hm. Das führt halt dann zu, ja, öfter mal Gebrüll. Und da hatten wir dann auch mal eine Nacht, wo wir nicht viel geschlafen haben und wo wir glauben, dass auch die Leute, die in den Wohnmobilen neben uns standen, nicht so wahnsinnig viel geschlafen haben. Hm. Das bleibt nicht aus. Da findest du dich dann nachts um 4 mit dem Kind auf dem Arm wieder, wie du Runden über den Parkplatz wanderst, um sie wieder zu beruhigen. Aber mei, so muss das dann halt sein. Und ansonsten macht die das mega. Also für die Menge an Eindrücken und die Menge an Ortswechseln, die wir ihr sozusagen auflasten, wenn du so möchtest, hätte man mit allem anderen auch rechnen können. Oder also dass sie ständig irgendwie, was weiß ich, protestiert oder übellaunig ist oder sonst wie oder fremdelt oder irgendwas. Und davon haben wir nichts. Also wir haben diese Problematik mit den Zähnen, die jetzt mal so aufgekommen ist. Noch sind sie nicht durch. Aber
ist aber auch nicht überraschend, oder? Also in dem Alter.
Nee, natürlich nicht. Wir hatten ja die unteren Zähne, hat sie ja schon.
Okay.
Insofern kannten wir das Spielchen ja schon und es war klar, dass dann wahrscheinlich irgendwann die oberen Schneidezähne auch mal da durch wollen.
Mhm.
Und die Frage ist halt immer, wie schlimm ist das, wie schlimm wird das? Und bei den unteren war es nicht ganz so drastisch, bei den oberen, da zieht sich jetzt länger. Aber auch die werden es irgendwann rausschaffen. Und ja. Dann spielst du natürlich so ein bisschen auch mit jetzt, ist ja über ein halbes Jahr alt, spielst du natürlich ein bisschen mit so Beikosteinführungen, also gibst hier mal einen Brei, gibst hier mal irgendwie einen Pfirsich oder irgendwas. Und das macht dann mal Verdauungsprobleme oder so. Man hat so seine kleinen Themen immer jeden Tag. Aber im Großen und Ganzen super gut. Also auch immer in dem Kindersitz sitzen und da dann jeden Tag, wenn wir fahren, also wir fahren ja nicht jeden Tag, aber wenn wir fahren, dann irgendwie so 2-3 Stunden da drin hocken. Da kann man ja auch Protest erwarten und da haben wir eigentlich überhaupt keine Probleme. Das ist super.
Okay, ja, cool. Das klingt echt super.
Ja. Und jetzt, also es fühlt sich natürlich so ein bisschen nach Rückreise an, seit wir gewendet haben.
Mhm.
Aber wir haben dann jetzt auch mal noch mal so Gas rausgenommen. Also hier, wo wir jetzt sind, sind wir seit 2 Nächten und wir bleiben auch noch 2 weitere.
Sehr schön.
Und dann, man lernt so Sachen, dass man eben den Bus zum Beispiel auf einem Campingplatz, wenn man, wir stehen ja nicht immer auf Campingplätzen, manchmal auch nur auf Stellplätzen. Aber dass man ihn halt so baut oder dass man es so macht, dass man dann auch mal so einen Tagesausflug mit dem Auto machen kann, nicht immer alles zu Fuß machen muss, weil du baust dir halt so ein Sonnensegel dran und baust dir noch was hier dran und spannst eine Wäscheleine an den Außenspiegel und spannst dies und spannst das und irgendwann stellst du dann fest, Mensch, wir könnten mal in die Stadt fahren und dann schaust du dieses Auto an, was überall am Boden an irgendwelchen Bäumen festgebunden ist und denkst, das ist mir jetzt echt zu viel Aufwand. Lass uns mit einem öffentlichen Verkehrsmittel in die Stadt fahren. Oh, es gibt keine. Blöd. Lass uns wandern.
Oh.
Und das macht man dann halt solche Umplanung, dass man dann eben vorher weiß, okay, wir wollen uns bewegen, dann bauen wir das anders. Ja? Dann baue ich da irgendwo noch ein kleines kleinen Schutzhütte aus zwei Sonnensegeln in die Ecke und da schmeißen wir den ganzen Kram rein oder da setzen wir uns drunter und lassen das Auto so, dass es fahrbereit bleibt. Alles so Kleinigkeiten, die man so nach und nach lernt.
Ja, cool. Sehr schön. Super. Vielen Dank für den Zwischenstand.
Ja, kleines Update. Mehr sollte es ja auch nicht sein.
Update, genau. Wir gehen jetzt wieder zurück in den Sneakpot.
Ja, freut mich, da gewesen zu sein. Tschüss, bis später.
Ja, tschüss. So, da sind wir wieder zurück. Das Gespräch haben wir vor der Sendung aufgezeichnet.
Ah, das war jetzt aber ein Bonbon nur für den Bob.
Ja, genau.
Niemand sonst will diesen Satz hören.
So ist es. Bleibt uns eigentlich nur noch übrig, uns beim Bob für die Abmoderation zu bedanken.
Ja, es geht sofort besser, wenn der Bob da ist.
Ja, genau. Da ist dann richtig, da ist ein Schluss drin.
Genau.
Genau. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Tschüss.